Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie. Wir tauchen gemeinsam in Ihre Quellen ein. Eine sehr persönliche, sehr ungeschminkte Reise nach Yaoundé, die Hauptstadt von Kamerun. Das sind ein YouTube-Transkript und ein Blogartikel von Reisen und mehr. Und ich kann schon mal sagen, das ist das genaue Gegenteil von einer Hochglanzreisedoku. Unsere Mission heute ist es, durch die Augen des Autors zu blicken, also wirklich zu verstehen, wie sich so eine Reise anfühlt. Wir wollen die rohen, echten Momente, die Herausforderungen, die Überraschungen und vor allem diese extremen Kontraste, die das Land prägen. Was erlebt man da wirklich auf diesen 250 Kilometern von Douala nach Yaoundé?
Und genau das macht es so spannend, diese Subjektivität. Das sind keine neutralen Fakten, sondern das ist gelebte Erfahrung. Und genau deshalb sind diese Quellen so wertvoll. Wir bekommen einen authentischen Einblick, voller kleiner Details, Begegnungen, die man so in keinem Reiseführer findet. Wir arbeiten uns da mal thematisch durch. Von der Anreise, die schon ein Abenteuer für sich ist, über die Unterkunft bis zu den Eindrücken in der Stadt. Und ein Thema wird uns immer wieder begegnen. Dieser ständige, ja fast surreale Kontrast zwischen Chaos und Herzlichkeit, Armut und modernem Leben.
Okay, dann steigen wir direkt ein. Die Reise beginnt ja schon mit einer Ansage. Die Autofahrt von Douala nach Yaoundé, das sind 250 Kilometer. Google Maps schätzt das auf, was, 5 Stunden?
Ja, kann man vergessen. Die Quelle sagt, unter 7 Stunden geht da gar nichts. Und der Grund dafür wird sofort schmerzhaft klar.
Absolut. Es sind die Straßenverhältnisse. Die Quellen beschreiben die Strecke bis zur Stadt Edea als eine einzige Aneinanderreihung von Schlaglöchern. Auf schlechtem Belag. Der Autor merkt ja auch ganz trocken an, dass die Stoßdämpfer von seinem gemieteten Toyota RAV4, dass die an ihre absoluten Grenzen kamen. Also man darf sich das nicht wie eine holprige Landstraße vorstellen. Das ist eine Offroad-Piste.
Eine Belastungsprobe für Mensch und Material.
Genau. Eine physische Belastungsprobe.
Und die beginnt ja nicht erst außerhalb. Das Abenteuer startet mitten in Douala mit einer Anekdote, die ich einfach großartig finde.
Mhm.
An einem Kreisverkehr reißt ein Motorradfahrer im Vorbeifahren den linken Außenspiegel ab. Einfach so.
Weg ist er. Weg. Ein anderer Fahrer biegt ihn dann zwar pragmatisch wieder hin, aber das Glas baumelt nur noch an einem Kabel. Und als wäre das nicht genug, versucht kurz darauf ein riesiger Mercedes-SUV sich vorbeizudrängeln.
Und zerkratzt die ganze Seite. Die ganze Seite. Und die Reaktion des Autos ist so bezeichnend. Einfach nicht aufregen. Weiterfahren. Ja, und das ist der Schlüssel. Das ist keine Apathie. Das ist eine überlebenswichtige Anpassungsstrategie. Du musst das Chaos akzeptieren. Sonst zerbrichst du daran.
Also ich muss sagen, Ihre Quelle beschreibt da eine Gelassenheit, die ich zutiefst bewundere. Mein erster Impuls wäre wahrscheinlich Wut gewesen. Oder Panik.
Absolut. Nicht dieser stoische Gedanke. Einfach weiterfahren. Und das Beste ist ja der Kommentar dazu. Der Autor scherzt, der Mercedes-Fahrer habe wohl geglaubt, die Quantenmechanik würde auch in unserer Welt gelten.
Ja, genau.
Das ist unmissverständlich klar. Verkehrsregeln sind in Kamerun bestenfalls eine Empfehlung. Kein Muss.
Dieser Humor scheint da wirklich die einzige Waffe zu sein.
So ist es.
Und wie sieht es dann außerhalb der Städte aus? Ändert sich der Charakter der Straße?
Ja, das Bild wandelt sich. Kaum noch normale Pkw. Die Straße gehört den Bussen und den Lkw. Besonders die großen Überlandbusse werden als extrem rücksichtslos beschrieben. Die brettern mit über 90 km/h über diese Schlaglochpisten.
Wahnsinn!
Als gäbe es keinen Morgen. Das muss für die Insassen die Hölle sein. Und für alle anderen eine ständige Gefahr.
Aber es ist nicht nur Gefahr, oder? Die Quellen zeichnen ja auch ein sehr lebendiges Bild.
Genau, das ist der andere Teil. Man fährt durch unzählige kleine Ortschaften. Die sind im Grunde ein einziger, riesiger Markt an der Straße.
Mhm.
Man passiert Mautstellen, zahlt 500 CFA France, also so 80 Cent. Überall am Straßenrand stehen Verkäufer. Die bieten frisch geröstete Erdnüsse an, Obst, Wasserflaschen. Es ist eine Kakophonie aus Geräuschen, Gerüchen, Eindrücken.
Und mittendrin dann noch ein Stück Geschichte, oder?
Ja, bei der Stadt Edea. Da stößt man auf Brücken über den Fluss Sanaga. Die stammen teilweise noch aus der deutschen Kolonialzeit. Und direkt daneben riesige Stauwehre zur Stromerzeugung. Da überlagern sich Kolonialgeschichte, moderne Infrastruktur und das pulsierende alltägliche Leben. Sehr faszinierend.
Nach dieser, man muss es so nennen, Odyssee von der Fahrt, könnte man meinen, die Ankunft in Jaunde wäre eine Erleichterung. Aber das Chaos geht ja nahtlos weiter.
Ganz genau. Sie kommen in Jaunde an. Die über Airbnb gebuchte Unterkunft? Unauffindbar.
Die Koordinaten in der App sind falsch.
Genau. Falsch. Sie müssen den Vermieter anrufen, der lot sie dann zu einem Gebäude. Versteckt an einer Art unbefestigtem Feldweg. Der Autor beschreibt, dass er dort im Leben keine Wohnung vermutet hätte, die für einen Europäer bewohnbar wäre. Man stellt sich das vor. Völlig fertig von 7 Stunden Fahrt und dann diese frustrierende Suche im Dunkeln.
Ja.
Und dann öffnet sich die Tür und es kommt zu einem dieser Momente, die diese ganze Reise ausmachen.
Hier manifestiert sich dieser rote Faden des Kontrastes in seiner reinsten Form.
Außen Pfui, innen Hui, sozusagen.
So kann man sagen, ja. Außen unscheinbare Fassade an einem Feldweg, innen die Wohnung wird als super beschrieben.
Stilvoll eingerichtet, teilweise mit Möbeln aus Europiletten, eine perfekt ausgestattete Küche, so die Quelle, das für die meisten kamerunischen Familien unvorstellbar ist.
Und der Schlüssel zum Ganzen scheint ja auch der Vermieter zu sein, ein Belgier.
Absolut. Der wird zu einer Art Rettungsanker. Er hilft ihm mitten in der Nacht, das Auto in dieser extrem enge und steile Einfahrt zu manövrieren.
Mit dem kaputten Spiegel, das muss eine Meisterleistung gewesen sein. Eine absolute Meisterleistung. Und am nächsten Morgen dann die Krönung. Er hat den Spiegel über Nacht einfach repariert. Wahnsinn!
Völlig unkompliziert. Als wäre es das Normalste der Welt. Diese unerwartete, pragmatische Hilfsbereitschaft mitten im Chaos, das ist ein unglaublich starkes Motiv in ihren Quellen.
Trotzdem entscheiden sie sich dann, das Auto stehen zu lassen und lieber Taxi zu fahren.
Kann man nachvollziehen.
Total. Man will sein Glück ja nicht überstrapazieren.
Exakt. Und diese Entscheidung führt uns zu einem weiteren, fast schon poetischen Bild dieses Kontrasts. Der Blick vom Balkon.
Ah ja. Auf der einen Seite ein herrlicher Ausblick auf tropische Pflanzen, Vögel. Wunderschön. Auf der anderen Seite nur einen Steinwurf entfernt, der direkte Einblick in die Hinterhöfe einer ärmlichen Wellblechsiedlung.
Und die Wohnung liegt ja im Quartier Bastus, einem eigentlich besseren Viertel.
Genau, ein Viertel mit Botschaften, Ministerien. Die Quelle fasst es perfekt zusammen. Hier liegen Prunk und Armut direkt nebeneinander.
Das ist kein abstrakter Befund, das ist die tägliche, sichtbare Realität. Das ist der Kern der Erfahrung in dieser Stadt.
Nachdem sie sich in dieser Oase von einer Wohnung eingerichtet hatten, ging es ja dann darum, die Stadt zu erkunden. Was war denn der erste Eindruck von Jaunde selbst?
Der erste Eindruck war eine Erleichterung. Jaunde liegt auf 700 Metern Höhe. Das macht einen riesigen Unterschied.
Das Klima.
Genau, das Klima. Viel angenehmer als im schwülen Douala. Die Quelle beschreibt die morgens als angenehm kühl. Und auch die Infrastruktur im Zentrum ist deutlich besser.
Bessere Straßen?
Ja, die Straßen sind in einem guten Zustand, was aber sofort zum nächsten Problem führt. Lassen Sie mich raten, es wird schneller und gefährlicher gefahren.
Exakt.
Bessere Straßen bedeuten höhere Geschwindigkeiten. Der Autor, selbst Motorradfahrer, ist fasziniert und wohl auch etwas alarmiert, dass es hier sogar Motorräder mit über 600 Kubikzentimetern gibt. Das Verkehrschaos ist also nicht weg, es hat nur eine andere, schnellere Dynamik.
Ein zentraler Punkt in den Quellen ist ja der Besuch auf einem großen Markt. Das klingt erstmal klassisch, aber hier bekommt das eine ganz besondere Wendung.
Ja, das ist eine Schlüsselszene. Der Autor beschreibt das bunte Treiben als extrem lebendig, aber auch sehr verwirrend. Aber die wirklich faszinierende Beobachtung ist eine soziale. Er als einziger Weißer hier weit und breit durfte bei den Einkäufen nicht dabei sein.
Nicht dabei sein? Warum das? Aus Sicherheitsgründen?
Nein, aus rein ökonomischen Gründen. Seine bloße Anwesenheit hätte die Preise sofort in die Höhe getrieben.
Ach, Wahnsinn!
Die Händler hätten angenommen, hier ist jemand mit viel Geld und hätten automatisch mehr verlangt. Das ist ein unglaublich prägnantes Beispiel. Man ist als ausländischer Reisender nie nur ein passiver Beobachter, man ist ein aktiver Faktor, der das Gefüge allein durch seine Hautfarbe beeinflusst.
Man verändert die Realität, indem man sie betritt. Das muss ein seltsames Gefühl sein.
Absolut.
Man will Teil des echten Lebens sein und merkt, dass die eigene Anwesenheit genau das verhindert. Gab es denn auch klassisches Sightseeing?
Ja, aber auch das war typisch für diese Reise, also mit Hindernissen. Sie sind auf den Mont Phoebe gefahren, von dem man einen guten Überblick haben soll.
Soll,
genau. Die Sicht war durch Smog und Luftfeuchtigkeit etwas getrübt, aber es ist ein Ort, der laut Quelle auch von Einheimischen gerne besucht wird. Also kein reiner Touri-Hotspot.
Und dann war da die Geschichte mit dem Denkmal.
Genau, dem Monument de la Réunification, dem Denkmal der Wiedervereinigung. Das wird zu einer kleinen Lektion in Sachen lokaler Gepflogenheiten. Das Areal ist eingezäunt und die Wächter verlangen einen absurd hohen Preis.
Okay.
Der Autor war schon bereit, einfach zu gehen. Aber seine kamerunatischen Begleiterinnen, die wollten ihr Nationaldenkmal unbedingt sehen. Für sie hatte der Ort eine tiefere Bedeutung.
Und dann wurde verhandelt.
Es wurde verhandelt. Hartnäckig und am Ende hat es geklappt. Zu einem vernünftigen Preis. Allein die Szene zeigt ja die unterschiedlichen Prioritäten. Für den Besucher eine Sehenswürdigkeit, für die Einheimischen ein Symbol der nationalen Identität.
Die Symbolik des Denkmals selbst ist ja auch sehr stark, wie in den Quellen beschrieben wird.
Absolut. Es besteht aus zwei spiralförmigen Treppen, die sich oben vereinen. Sie stehen für den französisch- und den englischsprachigen Teil Kameruns.
Die sich nach der Unabhängigkeit wieder vereinigt haben.
Genau. Und gekrönt wird das von einer 7 Meter hohen Statue. Ein alter Mann, der Kinder trägt, und die Kinder schwingen eine Fackel. Das Symbol der Freiheit. Sehr bildgewaltig.
Nicht jeder Programmpunkt war aber so erfolgreich. Der Besuch des Nationalmuseums lief anders.
Richtig, das war der Kontrapunkt. Sie kommen zum ehemaligen Präsidentenpalast, wo das Museum ist, und stehen vor verschlossenen Türen.
Einfach zu. Wieder diese Unberechenbarkeit. Aber der Autor nimmt es mit Humor. Seine Reaktion: Eintritt gespart. Klassiker. Und er fügt hinzu, dass er später gelesen hat, die Ausstellung sei eh uninteressant gewesen. Das ist eben auch Teil des Reiseerlebnisses. Pläne scheitern, man muss flexibel bleiben. Und dann kommt der Punkt in ihren Quellen, der die ganze Reise nochmal in ein völlig anderes Licht rückt. Man erfährt den eigentlichen Grund für diesen ganzen Aufwand.
Genau. Das ist der entscheidende Twist in der Geschichte. Es war keine reine Touristenreise, kein Abenteuerurlaub. Der primäre Zweck der Fahrt nach Yaoundé war, einen Pass für die jüngere Schwester der Frau des Autors zu beantworten.
Wow! Und die Quellen machen deutlich, das ist in Kamerun ein extrem komplizierter und teurer Prozess. Mehrere hundert Euro und es geht nur in der Hauptstadt. Das verändert alles. Plötzlich ist diese 7-stündige Horrorfahrt kein Abenteuer mehr, das man sich aussucht.
Sondern eine zwingende Notwendigkeit.
Der ganze Stress, die Parkplatzsuche, das war alles Teil einer wichtigen, fast bürokratischen Mission.
Exakt. Es unterstreicht die enormen Hürden, mit denen viele Menschen im Land konfrontiert sind, um an grundlegende Dokumente zu kommen. Diese Information gibt der ganzen Erzählung eine viel tiefere, ernstere Ebene. Der Besuch bei der Familie, der übrigens als sehr herzlich beschrieben wird, war also eingebettet in diesen notwendigen, beschwerlichen Akt.
Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, was ist die Essenz dieser sehr persönlichen Erkundung von Yaoundé? Was nehmen wir mit?
Das übergeordnete Bild ist das der permanenten, unauflöslichen Gegensätze. Wir haben chaotischen, lebensgefährlichen Verkehr direkt neben tiefer familiärer Wärme und Gastfreundschaft. Wir haben ein hochmodernes Apartment versteckt hinter einer unscheinbaren Fassade an einem Feldweg. Und wir haben frustrierende, teure Bürokratie, die auf unerwartete, pragmatische Hilfsbereitschaft trifft. Wie bei dem Vermieter, der einfach den Spiegel repariert.
Es scheint, der Schlüssel zum Erleben dieses Landes ist nicht, diese Gegensätze aufzulösen, sondern zu lernen, in ihnen zu navigieren.
Genau das ist der Punkt. Die Quintessenz dieser Erfahrung ist, sich auf diese Kontraste voll und ganz einzulassen. Man braucht eine hohe Frustrationstoleranz, man braucht Geduld und vor allem braucht man einen Sinn für Humor. Diese Quantenmechanik-Anspielung ist dafür das beste Beispiel. Es wird überdeutlich, dass man ein Land wie Kamerun nur dann wirklich erlebt, wenn man sich den Herausforderungen stellt, wenn man bereit ist, hinter die polierten Fassaden zu blicken.
Es geht darum, die Realität in ihrer ganzen, oft widersprüchlichen Komplexität zu akzeptieren.
Ganz genau.
Und das bringt uns zu einem letzten Gedanken, den Sie, unser Zuhörer, vielleicht mitnehmen möchten. Die Geschichte vom Marktbesuch, bei dem der Autor allein durch seine Anwesenheit die Preise beeinflusst hätte, wirft eine sehr grundlegende Frage für jeden auf, der reist. Nämlich die Frage, inwieweit verändern wir einen fremden Ort unweigerlich durch unsere bloße Anwesenheit?
Ganz egal, wie respektvoll oder unauffällig wir uns zu verhalten versuchen, sind wir jemals nur stille Beobachter? Oder gestalten wir die Erfahrung, die wir zu suchen glauben, immer schon aktiv mit? Für uns selbst und vor allem für die Menschen, denen wir begegnen.